BR Heimat. Habe die Ehre.
Und die Ehre hat Jochen Wopser. Schön, dass Sie dabei sind bei unserem Vormittagsratsch. Heute mit einem Menschen, der hat vor 5 Jahren ein neues Kapitel begonnen in seinem Leben. Wobei, ein Kapitel reicht da gar nicht, denn Markus Grimm schreibt viel, er schreibt beständig und er taucht dabei tief ein in die Geschichten vergangener Zeiten. Er ist nämlich der Stadtschreiber von Sommerhausen südlich von Würzburg und das ist ein Posten, der steht in einer langen Tradition. Mhm. Andererseits hat Markus Grimm dieses Amt überhaupt erst wiederbelebt vor 5 Jahren und ich freue mich sehr, dass er seinen Stadtschreiberturm in Sommerhausen verlassen hat, zu mir gekommen ist ins BR-Studio in Würzburg. Willkommen Markus Grimm, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Und das mit dem Turm, das habe ich gerade nicht nur so dahingesagt. Sie wohnt tatsächlich in einem alten Wehrturm in Sommerhausen.
Bestimmt.
Und das wird ein Thema sein bei uns. Wie lebt sich da in so einem alten Gemäuer mit wenig Platz, mit wenig Ecken? Und wie lebt sich überhaupt als Stadtschreiber? Was macht der? Was entdeckt der an verborgenen Perlen, an alten Erzählungen und vielleicht auch an Veränderungen in einem fränkischen Winzerort wie Sommerhausen? Ich habe die Ehre aus Würzburg heute am 20. März mit einem Wechselspiel der Jahreszeiten, wenn man so will. Wir haben heute Frühlingsanfang, Ende des Winters und wir begeben uns thematisch nach Sommerhausen in Unterfranken. Gut 10 Kilometer ist es südlich von Würzburg.
Ja.
In der Gemeinde, da ist Markus Grimm, der Stadtschreiber. Herr Grimm, lassen Sie uns mal kurz im Jahreszeitenmodus bleiben. Heute also Frühlingsanfang. Wie viel Frühling ist bei Ihnen in Sommerhausen schon zu spüren? Wie weit ist die Natur?
Ja, das ist eine schöne Frage. Ja, also an einem Tag wie heute, wenn die Sonne dann auch mal so ein bisschen scheint, das war die letzte Zeit, war es ja immer ein bisschen sehr grau auch.
Heute ist sie da, ja.
Da ist der Frühling schon total weit. Also ich weiß auch nicht genau. Ich glaube, Sommerhausen ist da irgendwie, ja, da ist fast schon Sommer, irgendwie naheliegenderweise. Und ich habe da an dem Turm eben auch so schönen Garten oder sogar 2 Gärten, die relativ umfangreich sind. Und da, also da ist schon seit ein paar Wochen, irgendwann sind die Krokusse rausgekommen und dann die Narzissen, die Osterglocken blühen schon, sind fast schon verblüht, obwohl es noch gar nicht Ostern ist. Also, und das ist wirklich total toll. Also da draußen zu sein, also ich finde es total klasse. Und Frühling ist, glaube ich, sowieso meine liebste Jahreszeit.
Und Sie haben ja schon ein paar Frühlinge jetzt erleben dürfen in Sommerhausen.
In meinem Leben, ja, auch in Sommerhausen.
In Ihrem Leben sowieso und auch immer wieder neuen Frühling.
Ja, wahrscheinlich. Ja, ja.
Aber Sie arbeiten und leben jetzt seit 5 Jahren als Stadtschreiber in Sommerhausen.
Ja, ja.
Ist das so ein besonderer Reiz, der Frühling in Sommerhausen? Als Frühlingfan für Sie?
Ja, ich glaube vielleicht schon, ja. Also, sagen wir mal so. Ich bin geboren, also irgendwann mal in einem kleinen Vorort von Mannheim, das kann man ja vielleicht schon mal irgendwie jetzt erwähnen, was also mehr so ländlich war. Hab dann aber im Laufe meines weiteren Lebens und Studiums und so weiter, bin ich mehr so ein Stadtkind geworden. Mhm. Also Würzburg ist jetzt auch nicht gerade eine Großstadt, aber ich bin dann eben nach Würzburg gekommen. Und das ist eine Großstadt, um Gottes Willen.
Ja,
die Würzburger.
Per Definition auf jeden Fall.
Per Definition ist
reißt die Latte zur Großstadt gerade so, ja.
Ja, genau. Also natürlich nicht jetzt gerade so in München oder so, aber es ist schon auf eine Art eine Großstadt. Und habe dann gemerkt, dass mir das Stadtleben auch irgendwie total gut gefällt. Aber je älter ich werde, desto mehr merke ich, dass es mich da wieder rauszieht aus der Stadt. Mhm. Irgendwie so aufs ins Ländliche. Ich habe auch in der Stadt relativ lange dann so ein bisschen außerhalb gewohnt. Und jetzt bin ich da in Sommerhausen gelandet. Und ich glaube tatsächlich, dass das irgendwie eine Rolle spielt. Dass da mehr Natur ist einfach. Mhm. Und dass ich die auch mehr sehen kann und erleben kann. Und ich bin irgendwie wirklich so ein totales Naturkind geworden, würde ich behaupten. Sobald da ein Sonnenstrahl rauskommt, selbst wenn es erst 8 Grad hat oder was, muss ich mich da raussetzen. Mit einem Kaffee muss ich da in der Sonne sitzen.
Also man hat gute Chancen, Sie vor dem Turm
zu
erwischen, den
Stadtschreiber. Man kann mich antreffen, ja.
Sie sind Jahrgang 1967, wenn ich das verraten darf. Und geboren und aufgewachsen in Mannheim. Also nicht gerade eine Stadt, die für verwunschene Gassen bekannt ist, wie Sommerhausen, sondern eher für Planquadrate. Mm. Aber Sie haben schon gesagt, Sie sind da eher auch ländlich aufgewachsen oder war es eine Großstadtjugend?
Nur insofern ich in der Stadt in die Schule gegangen bin, ins Gymnasium. Ansonsten bin ich tatsächlich eher ländlich aufgewachsen. Also das Kaff, wo ich da, war schon irgendwie ein Kaff auch. Wo ich da aufgewachsen bin, liegt auf halbem Weg zwischen Mannheim und Heidelberg am Neckar. Und war damals jedenfalls, mittlerweile ist es halt eine Schlafstadt für Mannheim, also das ist ja eine Metropolregion, wie sich das so nennt jetzt. Damals war es noch sehr ländlich, ja, tatsächlich.
Und in was für einem Umfeld sind Sie aufgewachsen? Also was haben Sie gemacht als Kind gern?
Ja, also ich war Ministrant, sagen wir es mal so. Und bin, ja, das hat man damals ja noch gemacht und man konnte das eben auch noch in so einem Käffchen. Draußen unterwegs halt. Relativ viel, man hat auf der Gasse noch gespielt, das habe ich tatsächlich noch erlebt. Fußball oder was auch immer. Also man ist raus und dann waren irgendwelche Kinder aus der Nachbarschaft oder was. Und als ich dann Ministrant war, da war ich dann auch immer in Ministrantengruppen. So, also ich glaube, da habe ich relativ viel Zeit verbracht. Und auch das muss ich leider zu meiner Schande gestehen. Ich glaube, ich habe relativ viel ferngesehen. Habe doch eine gute Portion meiner Sozialisierung übers Fernsehen erfahren. Das darf man eigentlich gar nicht laut sagen. Aber es war so.
Ja? Jetzt ist es schon passiert.
Es ist passiert.
Und Sie sind ja ein Mann der Sprache. Sie arbeiten als Schauspieler, als Autor von Büchern, Bühnenstücken, eben auch als Stadtschreiber in Sommerhausen.
Ja.
Neben dem Fernseher ist ja Sprache auch wichtig im Fernsehen. Aber hat auch Literatur zum Beispiel eine Rolle in Ihrer Kindheit gespielt, in Ihrer Familie?
Also in der Familie tatsächlich eher nicht so. Oder wie soll man sagen? Nee, das klingt jetzt irgendwie falsch. Es hat keine prominente Rolle gespielt, sagen wir mal so. Aber wir hatten natürlich Bücher, wir hatten auch also wirklich literarische Bücher, da stand jetzt nicht nur irgendwelche Krimis oder so. Das gab es schon, tatsächlich. Aber es drehte sich nicht besonders viel drum. Also es wurde nicht vorgelesen oder so, oder dass man über Bücher gesprochen hat, kam eigentlich relativ selten vor. Ich weiß aber, dass ich schon relativ früh gerne gelesen habe. Und zwar, was man halt so natürlich las, so diese Kinder- und Jugendliteratur, Fünf Freunde oder sowas, nicht wahr? Hab aber bei meinen Eltern im Bücherregal irgendeine schöne Ausgabe von Dostojewskis Schuld und Sühne entdeckt. Und das hat mich dann ganz schön angestochen. Da ist nicht ganz so früh, da war ich dann im Abitur irgendwie so in der Zeit. Also man kann, glaube ich, schon sagen, dass Bücher immer eine Rolle gespielt haben. Das mehr literarische oder weniger, aber immer Bücher schon, ja.
Das Abitur haben Sie ja, habe ich in Ihrem Lebenslauf gestern nachgelesen, an einem humanistischen Gymnasium gemacht, also an einer Schule, wo auch klassische Sprachen eine Rolle spielen, Latein, Altgriechisch oder so. Da kommt man ja auch zwangsläufig in Kontakt mit Lebens- und Ideenwelten aus vergangenen Zeiten. Ja. Und Sie beschäftigen sich ja viel mit historischen Stoffen, mit historischen Persönlichkeiten. Ja, war das irgendwie prägend? Oder inwiefern war das prägend, diese Zeit auf dem humanistischen Gymnasium?
Das ist jetzt mal eine ganz interessante Frage. Ich habe mir unlängst tatsächlich selber die Frage gestellt, als ich so mir die letzten Jahre nochmal habe Revue passieren lassen, was ich da eigentlich so geschrieben habe, auch an Büchern. Und habe dann eben gemerkt, na geil, es ist alles historisch. Ich bin ja gar kein Historiker, ich komme ja gar nicht aus der Ecke. Wie komme ich eigentlich dazu? Und ich vermute tatsächlich, dass die Schulbildung hat irgendwie eine Rolle gespielt, auch wenn mir das damals nicht bewusst war. Ich weiß, dass für mich wichtig war, die Begegnung klingt jetzt natürlich ein bisschen, mit Heinrich Schliemann.
Troja-Mensch.
Genau, dem Ausgräber von Troja.
Ja.
Das hat mich irgendwie total angefixt, dieser Mensch, der war ja kein Archäologe oder Historiker, der war im Grunde so ein Selfmade-Man, der war Unternehmer und hat gut Geld verdient und hat das irgendwie seine Faszination für die Antike, die bei ihm auch über ein Buch kam, interessanterweise, der ist ja nachgegangen und hat dann im Grunde genommen, man weiß heute, dass das, was er ausgegraben hat, nicht genau das Troja war, wo er dachte, dass er es gefunden hat. Aber es war jedenfalls Troja. Und dieses Schürfen im Altertum, das fand ich ungeheuer
faszinierend. Machen Sie ja im Prinzip auch, im übertragenen Sinn. Wir werden ja noch über Ihre Projekte sprechen. Lassen Sie noch kurz auf Mannheim, auf Ihre Ursprungsregion zu sprechen kommen, als Mann der Sprache. Sie wechseln schon automatisch ins Kurpfälzische.
Ich könnte es, wenn ich wollte, aber meistens will ich das nicht. Ich mache das nur, wenn da wirklich Leute sind, die das auch sprechen.
Ja.
Sonst fühle ich mich da irgendwie unbehaglich.
Spielt ja schon eine gewisse Rolle, der Dialekt. Ne? Kommt ja auch einiges zusammen an Einflüssen. Also Dreiländereck, Nähe zu Frankreich.
Genau.
Ja. Da kommt noch das Allah gut. Ne?
Hopp, Allah gut.
Also, ich probiere es jetzt nicht zu verballhornen, denn das ist immer so eine Sache bei Dialekten. Aber spielt es eine Rolle für Sie, der Dialekt, noch in Ihrem Leben?
Das ist eine gute Frage, folgt der nächste.
Ist der Wahnsinn. Das
ist der Hammer. Also ja, ich glaube, das kann man so sagen, ja. Mit unterschiedlichen Vorzeichen. Also ich bin komplett im Dialekt aufgewachsen. Also bei uns zu Hause, man konnte, selbst wenn man wollte, nicht Hochdeutsch sprechen. Man hat dann so eine Mischform gesprochen, die man für Hochdeutsch hielt. und ich habe, genau, das ist ein anderer, glaube ich, prägender Faktor gewesen. Ich habe gerne Hörspiele gehört. Ich habe nicht nur Fernsehen, ich habe auch Hörspiele gehört. und habe die dann irgendwann nachgesprochen, als ich im Alter von 9 Jahren einen zum Geburtstag einen Kassettenrekorder geschenkt bekommen habe. Habe ich die dann nachgesprochen, weil ich mangels anderes Materials. Und irgendwann hat mich meine Mutter mal darauf aufmerksam gemacht, dass die Menschen, die im Originalhörspiel auf der Schallplatte, die sprechen aber so ein bisschen anders als ich.
Also kein.
Nämlich kein Dialekt.
Ja.
Und da ist mir das irgendwie so gedacht, Moment mal, es stimmt, richtig. Und es kam dann, also nicht direkt im Anschluss, aber so eine Zeit, wo ich dachte, ich möchte das eigentlich nicht. Ich möchte Dialekt sprechen können, aber ich möchte auch so sprechen können, dass nicht jeder sofort merkt, aus welcher Ecke ich da komme. Und dann habe ich mir das abtrainiert. Insofern, mit beiden Vorzeichen. Ich finde es gut, dass ich das kann. Also ich empfinde mich als zweisprachig tatsächlich. Aber ich möchte nicht darauf festgelegt sein und nicht immer überall sofort erkennbar als so ein Mannema irgendwie so, sondern damit spielen können. Ja.
Er ist der Stadtschreiber im Ort Sommerhausen. Das ist ein Kleinod südlich von Würzburg und hat sich einen Namen gemacht als Buchautor, als Schauspieler. Markus Grimm, seit vielen Jahren Wahlunterfranke mit Wurzeln im Badischen. Herr Grimm, wir haben gerade schon gesprochen über Ihr Aufwachsen in der Nähe von Mannheim. Es hat Sie dann nach Freiburg gezogen, also erstmal im Badischen geblieben zum Studium. Ja. Und zwar Theologiestudent im katholischen Priesterseminar. Sie haben vorhin schon Ihr Ministrantendasein angedockt. Mit welchem Ziel?
Ja, mit dem unvermeidlichen Ziel, Priester zu werden, tatsächlich.
Ist nichts draus geworden, ja?
Nee. Sonst säße ich nicht hier. Ja. Das sind ja diese biografischen Kapriolen, die das Leben so schlägt. Ne? Wenn das geklappt hätte, ich weiß der Teufel, das lässt sich gar nicht ausdenken. Also mein Leben wäre komplett anders verlaufen. Und allein das macht eigentlich schon klar, dass es nicht anders verlaufen konnte. Also dass es... dass ich diesen Weg wieder verlassen musste. Ja. Aber
Sie haben es bis zur Promotion durchgezogen.
Ja, aber die Promotion habe ich, das stimmt, das Theologiestudium habe ich dann durchgezogen, aber ich habe das Priesterseminar wieder verlassen nach 3 Jahren, weil ich gemerkt habe, es ist nichts oder so, oder wegen des Zölibats, oder es gibt jetzt viele verschiedene, also es gibt Auslöser natürlich, Zölibat ist natürlich ein wichtiger Faktor dabei. Aber auch sonst wäre es, glaube ich, nicht, ja, es wäre verkehrt gewesen am Ende. Was ich aus Freiburg auch mitgenommen habe, ist das Theaterspielen.
Sie haben da angefangen während des Studiums, Ihre ersten Bühnenerfahrungen. Ja. Wie hat es angefangen mit Ihnen und der Bühne in Freiburg?
Also eben, es gibt ja so Dinge, die kommen im Leben so unerwartet und kündigen sich nicht an, dass man eigentlich davon ausgehen muss, oder ich mache es jedenfalls, das ist jetzt Schicksal. Es soll so sein. Und es gab eben im Priesterseminar in Freiburg, was man jetzt nicht primär vermuten würde, gab es eine Theatergruppe. Und ich sehe mich noch sitzen eines Abends da in der Bar im Keller des Priesterseminars und irgendwo hinter mir tagen irgendwie 3-4 Leute und so weiter. Und dann ruft einer von hinten nach vorne, hey du, hast du schon mal Theater gespielt? Hast du mal Lust, Theater zu spielen? Nee, habe ich noch nicht. Wieso? Um was geht's? So kam's. Das war dann meine erste Rolle. Ich habe mich da überhaupt.
Was waren die erste Rolle?
Wissen Sie das noch? Moses? Henry Higgins oder? Pygmalion von Shaw. Ich habe mich da überhaupt nicht reingedrängelt. Das ist
auch nicht gerade die kleinste Rolle dann, ne?
Nee, es ist die Hauptrolle.
Zufällig
ist
die Hauptrolle.
Sowas. Ja, ja. Also ich meine, die sitzen da und planen ein Theaterstück und denen fällt der Hauptdarsteller offenkundig. So war es.
Guck mal, da sitzt einer.
Und dann fragen wir doch mal den irgendwie.
Auch wieder so ein Schicksal.
Ja, schicksalshafte irgendwie schon. Verfügung. Ja. Und das hat halt voll gezündet bei mir. Also ich
hat denn so gezündet? Was waren die Initialzündungen? Was hat es bei Ihnen ausgelöst, auf der Bühne zu stehen, sich in andere Rollen hineinzubegeben?
Ja, das ist wirklich auch interessant, ein interessantes Phänomen. Ich glaube schon, dass es am Anfang bei mir war, und das ist vermutlich bei sehr vielen, man merkt, dass die Art und Weise, wie man da sich jetzt verwandelt oder dass man jetzt die Möglichkeit hat, neue Dinge auszuprobieren, zu sagen und so weiter, die man normalerweise nicht täte, oder Gedanken zu denken und Gefühle zu haben, die man normalerweise nicht hätte, dass man das tun darf, dass es dafür, dass man dafür auch ein Material hat, also einen Text und Regieanweisungen, die einem irgendwie auch einen Rahmen geben und es stützen, und dass das beim Publikum funktioniert. Also ich vermute mal, niemand, der auf die Bühne geht und zum ersten Mal sich so ausprobiert und das Publikum gibt ihm das Gefühl, naja, also das war jetzt nichts, dass der das wirklich ernsthaft durchhalten kann. Also da muss man schon besonders
sehr hart gesotten sein.
Ja, glaube ich auch. Ja.
Also das heißt, die Resonanz war da und die
Resonanz war super und ich habe mich unglaublich wohl gefühlt. Ich hatte das Gefühl, ich bin irgendwo angekommen bei etwas, was mir wirklich liegt, was mir irgendwie was gibt oder Freude macht. Und auch den Leuten offenkundig irgendwie. Ja, genau. Also, und das nimmt mit der Zeit, glaube ich, ab, oder es sollte auch abnehmen. Also diese
Abhängigkeit von der Resonanz.
Das ist nämlich genau das Stichwort. Es ist nämlich abhängig, wird dann zur Abhängigkeit. Mhm. Und wenn das Publikum dann irgendwie mal ein bisschen mau reagiert, dann denkt man, scheiße, ich habe was falsch gemacht.
Dann kommen die Selbstzweifel hoch.
Genau, und davon wieder wegzukommen. Aber ich glaube schon am Anfang.
Aber so als Anfangsfeuer sozusagen oder als Brandbeschleuniger, um den Funken, den ersten Funken.
Schönes
so
Bild, Ich glaube, das ist wichtig. Und so war das bei mir auch,
Sie sind kein Priester geworden, Sie sind, glaube ich, auch verheiratet. Ne?
Ja, auch.
Wenn ich das hier verrate.
Ja, das ist jetzt auch kein Geheimnis.
Ja, klar. Und aber ich meine, bei einem Priester, der hat ja auch so eine Art Performance, ne, vor der Gemeinde, vor Publikum, arbeitet an Texten.
Ja.
Wäre aus Ihnen vielleicht auch ein guter Priester geworden, unter Umständen?
Meine Mutter sagt es immer.
Die bereut es noch ein wenig, oder was?
Nee, das stimmt nicht. Nee. Sie sagt es eher im Hinblick auf so manchen Priester, den man so erlebt als Katholik, nicht wahr, wenn man immer in die Kirche geht, den man jetzt nicht so, also keinen begnadeten Prediger findet, sagen wir es mal so. Ich glaube tatsächlich, das klingt jetzt wahnsinnig eingebildet wahrscheinlich, aber ich sage es einfach mal ungeschützt.
Raus damit.
Eigenlob kann ja auch manchmal stimmen. dass ich als Prediger, glaube ich, tatsächlich ganz gut gewesen wäre, denke ich mal. Und das war auch im Seminar schon eigentlich so mein Fokus. Also die Liturgie fand ich schon als Ministrant immer ganz faszinierend. Und das Performatorische daran natürlich. Und auch, man kostümiert sich, um es mal so zu sagen. Ja. Das hat schon sehr viel mit Theater auch zu tun. Und man versucht irgendwie etwas, von dem man idealerweise selber überzeugt ist, das versucht man, was menschliche Relevanz hat, versucht man irgendwie zu vermitteln. Und im Grunde ein Schauspieler tut, glaube ich, was ganz Ähnliches. Ja. Also das war mir schon im Priesterseminar, habe ich gemerkt, das wird mir wichtig. Das wird mir mal wichtig sein als Priester, das Predigen. Das ist ein entscheidender Faktor im Gottesdienst. Ich habe da eine Viertelstunde Zeit und kann dann den Leuten wirklich was mitteilen. Das muss ich doch nutzen irgendwie. Und manche haben das halt nicht wirklich gut gemacht oder so.
Um mal in Ihrer Biografie so ein bisschen zu springen sozusagen. Ja, also bitte. Ihr Weg hat Sie ja dann nach Unterfranken geführt, nach Würzburg zum Studium, auch zur Promotion. Und Sie haben dann Kontakt gesucht und gefunden in die hiesige Theaterszene, waren da in verschiedenen Theatern aktiv, im Privattheatern, auch im Mainfrankentheater, also am Dreispartenhaus. Mhm. Und haben dann aber so eine Form für sich entwickelt, ich nenne es jetzt mal solistischer Bühnenkünstler, der so eine Art, besondere Art der Aufführung hat. Also Ganzkörperlesung ist vielleicht so ein Begriff, den habe ich bei Ihnen auch auf der Seite gefunden. Also weg von einem Ensemble, Sie stehen alleine auf der Bühne und schlüpfen in verschiedene Rollen auch. Wie sind Sie auf diesen Trichter gekommen?
Also ich glaube, ich muss zunächst mal sagen, damit das hier, Ganzkörperlesung klingt super. Ich habe es mir aber nicht ausgedacht. Ich habe das von einem Freund irgendwo, bei dem habe ich das gefunden. Nur damit das nicht jeder, ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken. Also, wie bin ich drauf gekommen? Ich war an der Uni als Assistent beschäftigt in Würzburg nach dem Studium und habe dann promoviert und so weiter. Und irgendwann tauchte die Frage auf, so Anfang der 2000er, 2002, 2003 rum. Will ich das jetzt machen, bis ich in die Grube sinke? Also Universität, Forschung, Lehre und so weiter, also würde, hätte bedeutet, ich muss mich jetzt dann habilitieren als nächstes und ich habe dann gemerkt, eigentlich diese Forscherei, die langt mir jetzt eigentlich, langt mir jetzt schon irgendwie. Nee, ich probiere jetzt mal, ob ich nicht meine Leidenschaft, weil ich ja die ganze Zeit eben, Sie haben es ja gesagt, Theater gespielt habe, so in freien und auch städtischen Bühnen, ich versuche das mal zum Beruf zu machen. Und mir war aber klar, ich muss jetzt mal, weil ich müsste damit gegebenenfalls Geld verdienen. Und damals hatte ich 3 kleine Kinder und so weiter. Die Frau war zu Hause zu dem Zeitpunkt noch. Also es muss wirtschaftlich funktionieren. Also im Grunde war das ein ganz einfacher wirtschaftlicher Gedankengang. Ich muss also irgendwie alleine auf die Bühne, um zu gucken, dass sich da irgendwie, dass da was rumkommt.
Den Bildschnitzer Tilman Riemschneider hat er zum Bühnenleben erweckt, hat sich auf die Spuren gemacht des Baumeisters Balthasar Neumann. Oder hat mal im Leben Friedrich Schillers nachgespürt, der Schauspieler, Autor und Stadtschreiber von Sommerhausen, Markus Grimm. Herr Grimm, wenn man sich so einen Überblick verschafft, wir haben vorhin auch schon so ein bisschen das Thema gestreift über Ihre Programme, dann fällt auf, Sie beschäftigen sich gerne mit historischen Persönlichkeiten, mit Lebensläufen, mit historischen Stoffen, auch mit lokalhistorischen, die Sie dann ins Jetzt holen, in die Gegenwart.
Ja.
Was fasziniert Sie denn so an Geschichte, an historischen Persönlichkeiten?
Tja, das ist, wenn man das immer so genau ergründen könnte, gell? Was einen so fasziniert im Leben. Ich erinnere mich, dass ich als Jugendlicher, keine Ahnung, 13, 14, 15 oder vielleicht auch ein bisschen jünger, mich wahnsinnig oft gefragt habe, wie haben Menschen früher, also wie hat sich das Leben angefühlt? Ich war so ruinenaffin, Neckartal, gibt es ja einige Ruinen. Und da sieht man dann manchmal eben so Sonntagsausflüge oder so rumgefahren und dann immer, sobald da irgendeine Ruine aufgetaucht ist, habe ich dann aufgezeigt und da ist eine Ruine, da müssen wir hin und so. Und dann in diesen Ruinen zu stehen, sich zu fragen, okay, jetzt sehe ich ja nur so ein paar Brocken und zertrümmerte Mauern und so weiter, aber das war ja mal mit Leben gefüllt, so wie jetzt mein Leben auch irgendwie stattfindet. Wie hat sich das angefühlt? Ich glaube, das ist so ein Initialmotiv irgendwie, zu wissen, wie hat sich das Leben da angefühlt, was doch irgendwie ein menschliches Leben war unter ganz anderen Voraussetzungen, mit anderen Rahmenbedingungen, aber es war doch ein Menschenleben. Ja. Ich glaube, das ist es.
Und es scheint Ihnen ja auch zu gelingen, also durch Ihre Bühnenprogramme. Ich habe mich gestern auch mal, ich habe auch schon mal ein paar gesehen, aber durch ein paar Rezensionen durchgelesen im Netz.
Ja.
Da steht, sie würden Historie entstauben, den Menschen hinter der Biografie lebendig machen, Geschichte vergegenwärtigen, also dieses Aktuelle reinholen. Und da gehört immer auch ganz stark dazu, ne, dass man rüberbringt, was war das für ein Mensch? Das ist nicht nur eine nackte Biografie, Daten, Fakten, sondern da geht es um Emotionen, um Kleinigkeiten.
Auch. Ja, richtig.
Wie spüren Sie die dann auf?
Ich glaube, was mir da hilft, ist so dieses, meine schauspielerische Erfahrung oder meine schauspielerische Herkunft. Ich muss natürlich sehr viel recherchieren, weil ich eben kein Historiker bin, sondern ja Theologe so von Hause. Und mir manchmal so ganz basale Rahmendaten fehlen einfach zu bestimmten Zeitepochen. Und dann versuche ich aber, ich glaube, ich gehe so vor, ich versuche mir vorzustellen, wenn ich den jetzt spielen müsste, diesen Menschen da. Wie würde es aussehen? Und dann versuche ich mich, ich habe neulich ein sehr gutes Schauspielinterview gehört, wo der Schauspieler dann sagt, er würde das, was er so tut, gar nicht als Technik beschreiben, sondern als einen osmotischen Vorgang. Also er beschäftigt sich mit einer Rollenfigur immer wieder, sehr intensiv, führt er im Grunde auch Dialoge mit denen und dann versucht, das ist halt was man nicht wirklich machen kann, ne? Sondern man schafft dann idealerweise Voraussetzungen dafür, dass die beiden anfangen, sich irgendwie so zu durchdringen. Mhm. Also, dass die eine, die Seele des einen, die ja, die muss ja erst zum Leben erweckt werden, aber irgendwas ist immer da, auch bei so fertigen Rollenfiguren ist immer, die sind bereits irgendwie vorhanden, auch so ein Hamlet oder so. Ja. Und meine eigene, und man versucht jetzt irgendwie die, so eine,
das schwappt dann so ineinander über, dass man das so nicht strikt versucht, voneinander zu trennen. So.
Ja. Und dass am Ende dann diese Rollenfigur irgendwie zum Vorschein kommt. Und so tue ich es, glaube ich, bei meinen literarischen Sachen auch.
Und ihnen geht es ja darum, auch das Überzeitliche oder das Aktuelle von Geschichte reinzuholen.
Ja.
Und finden Sie da immer was?
Ja, ich, irgendwie schon. Es ist gar nicht so schwer. Ja. Wenn man an den Punkt kommt, wo Menschen einfach nur Menschen sind, dann ist der aktuelle Bezug fast schon automatisch gegeben. Also ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden, Dinge, die vor dem Beginn der Neuzeit liegen, was aber wirklich relativ wenige Sujets sind, eigentlich nur der Schmied von Ochsenfurt und so, das ist eine andere, da fühlt sich das Leben irgendwie grundlegend nochmal anders an. Auch, ich glaube, die Menschen hatten ein anderes Bewusstsein ihrer selbst und von ihrer
Umgebung. Wo es auch schwierig ist, sich da wirklich reinzufühlen, ja, reinzudenken, weil auch viel Spekulation einfach dabei
ist. Auch das,
ist,
ne? Ja, genau. Ja. Aber mit dem Beginn der Neuzeit, so also 16. Jahrhundert im Grunde genommen, Entdeckung Amerikas, Reformation, also wo dann wirklich Umbrüche passieren, da glaube ich, seitdem sind wir alle eigentlich ähnlich gestrickt irgendwie. Ja. Und da ist der Bezug immer da.
Wir werden jetzt mal so ein bisschen eine Rampe bauen, langsam zu Ihrem Stadtschreiber-Dasein in Sommerhausen. Und ich glaube, begonnen hat Ihre Beziehung zu Sommerhausen, dass sich das Ganze intensiviert hat, eben mit einem Projekt. Da geht es um eine Geschichte, die Geschichte vom Schulmeister und seinen Sohn.
Ja.
Und es scheint wohl, habe ich gelesen, früher in den Schulen von Sommerhausen bei den Kindern auch so eine Art Pflichtlektüre gewesen zu sein, bevor es dann Vergessenheit geraten ist. So ein bisschen. Und Sie haben das Ding dann ausgebuddelt wieder.
Ja, also ich habe das dann ausgebuddelt, ja, kann man sagen. Ja, und habe es, also die Geschichte gibt es bereits und ich habe die dann neu erzählt und für die Bühne solistisch, wie Sie es vorhin gesagt haben, adaptiert. Weil ich das Gefühl hatte, das darf nicht vergessen werden. Und in der Schule gelesen, das haben natürlich nur die alten Sommerhäuser, ne? Also die sterben dann irgendwann leider aus. Und das wäre wirklich ein Jammer, wenn das verschwindet. Weil es eine wichtige und ganz berührende Geschichte ist. Es ist nicht nur eine Heimatgeschichte, die in Sommerhausen spielt, zum großen Teil. Es ist also aus dem 30-jährigen Krieg eine Geschichte. Sondern auch da ist es halt, ja, es ist halt wahnsinnig menschlicher. Es geht um Verlust und es geht um Eltern und Kinder, die weglaufen und ihr eigenes Ding machen wollen und solche Dinge. Und das ist, man merkt es im Grunde genommen, wie aktuell der Bezug ist.
Für ein Buchprojekt hat sich Markus Grimm vor 10 Jahren reingefuchst in die Lokalgeschichte des Winzerorts Sommerhausen, südlich von Würzburg. Seit inzwischen 5 Jahren lebt er da, ist der Stadtschreiber, Herr Grimm. Inwiefern trifft denn das zu, wenn ich mal nahelege, Sie haben sich damals verliebt in diesen Ort, in dieses Sommerhausen?
Ja, das haben trifft Sie? Zu. Ja, ich glaube, so kann man es sagen, ja. Also es ist ja nicht so, dass, weil Sommerhausen doch relativ nah vor den Toren Würzburgs liegt, man es nicht schon vorher gekannt hätte. Was heißt, also ich habe sogar da geheiratet, kann ich vielleicht mal. Also meine Hochzeit gefeiert, sagen wir mal so. In Würzburg geheiratet, in Sommerhausen die Hochzeit gefeiert. Also Sommerhausen war mir immer schon bekannt als auch ein total schönes, idyllisches Örtchen. Aber die... Also der Bezug zum Ort ist, glaube ich, schon dadurch entstanden, dass ich mit der Geschichte einfach mich mehr beschäftigt habe. Und auch das ist ein wesentlicher Faktor, die Menschen da. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, ich passe da irgendwie hin. Oder es ist irgendwie unproblematisch. Ich komme mir gar nicht, obwohl ich reingeschmeckt bin, irgendwie so ein Fremdkörper vor. Und ich habe mich wirklich auch gefragt, woran das eigentlich liegt. Sommerhausen ist, glaube ich, da schon was Spezielles.
Ist auch wirklich ein besonderer Ort. Also allein ist auch ein beliebtes Ausflugsziel. Ne?
Auch das,
weil eben das Ortsbild schön ist, es gibt guten Wein, man kann gut essen, flanieren, wandern auch.
Ja, auch das, ja.
Und dann gab es eben noch diesen Turm, ne? Den wir schon mal angesprochen haben.
Der Turm kam dann ein bisschen später dazu, ja.
Aber war das so, dass Sie das in Aussicht hatten? Da ist ein Turm in der alten Stadtmauer und der wird frei und da haben sie gedacht, wäre vielleicht was für mich?
Im Grunde war es so, tatsächlich, ja. Also mir ist es dann im Zusammenhang mit diesem Projekt oder kurz nach dem Projekt, das war tatsächlich schon 10 Jahre, das ist der Wahnsinn, ist mir das eben so zu Ohren gekommen. Oder? Da gibt es diese Türme und Sommerhausen hat so, auch das gehört wichtig zu Sommerhausen, hat ja so eine Künstler- oder Kulturtradition mit dem Torturmtheater, Malipiero und so weiter und dann Veitredin und aber auch Schauspieler hat es da gegeben, in dem Blauen Turm und so weiter. Dass die Gemeinde diese Türme ganz gerne eigentlich so an so kulturelle Menschen verpachtet oder so Künstler. Und da ist einer frei oder wird frei und so weiter. Da habe ich mich beworben. Schlicht einfach gesagt, ja gut, also ich wäre da interessiert. Irgendwie so.
Und ich habe gelesen, Sie haben dann mit der Bewerbung für den Turm sich auch gleich noch als Stadtschreiber ins Spiel gebracht.
Ja, genau.
Also
ja.
Das war jetzt nicht irgendwie ausgeschrieben, sondern das war quasi eine Initiativbewerbung auf einen Posten, der gar nicht vakant war, wenn man so möchte. Übrigens, wenn ich schon da bin, werde ich auch Stadtschreiber geben.
Ja, oder, genau.
Oder wie war das?
Ja, ziemlich genau so war es, ja, tatsächlich. Okay. Also ich habe es ja gerade schon angedeutet, es gibt da so eine bestimmte Tradition oder Traditionen in Sommerhausen, auch die Musik war mal sehr präsent und irgendwie dachte ich, in diesem Portfolio fehlt oder könnte zumindest fehlen die Literatur. Theaterliteratur ist durchs Turturm-Theater schon repräsentiert, aber so einfach Literatur. Und ich schreibe nun mal Bücher und so weiter, nicht wahr? Also könnte ich doch gleichzeitig der Gemeinde nahelegen, wie wäre es, wenn da eben in dem Turm jetzt nicht einfach ich so blöd wohne, sondern wenn das auch gleich irgendwie noch ein Stadtschreiber dann wäre, der dann eben sich um Literatur kümmert, der so ortshistorische Sachen so, Geschichten schreibt und überhaupt das Buchwesen so ein bisschen präsent macht. Und ja, das fanden die irgendwie eine zündende Idee offensichtlich. Ja. Und so Chaos.
Stadtschreiber ist ja als Posten durchaus mit der Tradition behaftet.
Auch das, ja.
Bin jetzt da kein Experte, aber das waren eben im Mittelalter zum Beispiel Menschen in der Verwaltung, die waren logischerweise des Schreibens mächtig.
Genau.
Und waren auch rechtskundig, waren, glaube ich, auch wichtige Berater.
Zum Teil, ja. Genau.
Heutzutage ist es so ein bisschen eine Begriffsverschiebung. Es gibt so Stipendien vor allem, ne?
Ja.
In verschiedenen Städten, Tübingen, ich glaube in Esslingen auch, in Dresden.
Ja.
Stadtschreiber, das ist dann temporär, also für ein Jahr kostenloses Wohnen und man arbeitet da und gibt Lesungen oder schreibt Texte über die Stadt. Aber Sie müssen schon Miete zahlen für Ihre.
Ja, ich muss schon Miete zahlen. Das ist eben das Spezielle, es ist eben kein, es ist nicht befristet, es ist nicht dotiert, es ist ja dann oft eben mit irgendwie so, mit einer Dotierung verbunden. Ich bin es einfach gewissermaßen.
Wie lebt sich denn so im Turm? Ja. Oder wie viel Platz haben Sie eigentlich da?
Ich habe es noch nicht ausgemessen, aber es ist natürlich jetzt schon eher eng. Klar ist es eng, also überschaubar, um es positiv oder um es neutraler oder euphemistisch zu formulieren.
Und rund?
Eben nicht rund.
Nicht rund.
Das ist genau der Clou.
Also Sie können Bücherregale aufstellen.
Das ist es nämlich, ja. Ich habe mich tatsächlich irgendwie auch nochmal mir einen anderen Turm angeguckt, der zu dem Zeitpunkt auch frei war, wie es halt so kommt. Der war rund und man denkt von außen, wenn man das sieht, so ein Turm, nicht wahr? So ein runder Turm, das ist ja eine coole Sache. Ja. Es ist nur begrenzt cool, wenn man reingeht. Erstens, weil alles rund ist und man kann es überhaupt nicht stellen. Zweitens sind bei diesen runden Wehrtürmen, die ja wirklich als Bollwerke gebaut sind, hast du sehr kleine Fenster drin und das ist nicht besonders hell. Jetzt ist
so ein bisschen Verließcharakter.
Ja, eben, sowas Verließhaftes. Und der Turm ist jetzt auch, hat auch einen Wehrcharakter, aber der ist eben doch schon relativ lange bewohnt und die ehemaligen Schießscharten sind zu Fenstern schon mal umgestaltet worden, was man ja heute denkmalschutztechnisch überhaupt gar nicht mehr dürfte. Und deswegen ist es ein total angenehmes Wohnen. Auch wenn er von außen jetzt nicht so super rund aussieht, weil er es halt nicht ist. Aber
Sie mussten sich schon beschränken dann beim Umzug.
Total, der Hammer.
So als Büchernarr sammelt sich doch einiges an. Also ich weiß, wovon ich rede. Und war das vielleicht auch ein reizvoller Punkt für Sie, so ein bisschen Tabula Rasa, reinen Tisch zu machen, auch so eine gewisse Reduktion? Was brauche ich noch? Was ist mir wichtig? Was kann weg?
Ja, absolut, absolut. Also ich habe ja drei Kinder und wir haben da irgendwie lange in Würzburg in so einem Einfamilienhaus gewohnt oder so einer Doppelhaus. Ein Einfamilienhaus war es, kann man sagen, mit riesig viel Platz und Zimmern. Und das ist dann irgendwie auch wichtig natürlich, dass man für die Kinder dann irgendwann jeder ein eigenes Zimmer hat. Wenn es klappt, ist es schön. So aber die werden dann älter und gehen dann weg und fangen an zu studieren. Und man hat im Grunde dann auch zu viel Platz und merkt, scheiße, da ist auch viel zu viel Zeug in diesen ganzen Räumen drin. Was soll das alles? Und der Zwang, sich zu konzentrieren und wirklich auch Dinge mal wegzugeben und loszulassen, das war wirklich äußerst, sagen wir mal so, irgendwie auf eine Art bereichernd und freimachend, aber es war auch sau anstrengend. Sehr, sehr anstrengend.
Zu selektieren und sich zu entscheiden, das brauche ich noch.
Also das war schon eine äußerst, also so eine anstrengende Angelegenheit, die auf eine Art vom Ergebnis her dann gut tut, aber das macht man jetzt auch nicht, das macht man eigentlich am liebsten nur einmal im Leben, wenn es geht. Ja.
Inwiefern hat das Ganze dann vielleicht auch Rückschlüsse auf das, wie man durchs Leben weiterhin geht, wenn man so ein bisschen aufs Wesentliche konzentriert ist?
Ja, ich vermute tatsächlich, dass das irgendwie sich ganz gut auswirkt eigentlich, ja. Man merkt dann, man braucht gar nicht so viel. Und Sachen, die sich dann irgendwie so im Keller oder auf dem Dachboden angesammelt haben, solange sie da stehen, findet man es irgendwie praktisch.
BR Heimat. Habe die Ehre.
In Sommerhausen südlich von Würzburg, da kommt viel von dem zusammen, was Unterfranken lebenswert macht und liebenswert. Zum Beispiel ein malerisches Ortsbild, hervorragende Weine. Die wachsen oben in den Steillagen und unten im Ort in den alten Häusern, da gedeiht die Kreativität. Sommerhausen ist ein Künstlerdorf mit Theatertradition, mit Galerien, Ateliers und mit dem Stadtschreiber Markus Grimm. Und der nimmt uns gleich mit zu einem Ausflug in sein Sommerhausen, dessen Geschichte und Geschichten er als Stadtschreiber vor dem Vergessen bewahrt. Markus Grimm, gab es eigentlich irgendwann mal so einen Moment in den vergangenen 5 Jahren, wo Sie zum ersten Mal gedacht haben, gespürt haben, so jetzt bin ich einer von Sommerhausen, jetzt bin ich hier vollends angekommen?
Gab es den Moment? Also wenn es den wirklich gab als Moment, so gab es den schon relativ früh. Also ich habe die erstaunliche Erfahrung gemacht, dass ich da relativ leicht oder so, es gab keine so eine Schwelle, über die ich rüber musste, hatte ich das Gefühl. Das kam mir sehr organisch vor. Das fand ich wirklich schon auch bemerkenswert, weil man kennt ja irgendwie auch Dörfer oder so. Und Dörfer sind ja oft auch hermetische so Gemeinschaften, wo man wirklich schwer ist.
Mit allen Vor- und Nachteilen, ne?
Genau, mit allen Vor- und Nachteilen. Ja. Wo man auch irgendwie schwer da so andocken kann oder so. Ja. Und das war da irgendwie überhaupt nicht der Fall.
Und war das dann nur, weil wir haben ja schon mehrfach jetzt erwähnt, Sommerhausen ist ein Künstlerort, da ist auch vielleicht ein regerer Austausch als in anderen Dörfern, weil eben Leute kommen, eröffnen ein Atelier oder arbeiten für Projekte zusammen. Ist das so eigentlich ein Miteinander zwischen den Alteingesessenen, sage ich jetzt mal, Sommerhäuser, Familien und den Künstlern, die da irgendwie so kommen von außerhalb und die Leerstände besetzen und beleben? Oder sind das zwei Parallelgesellschaften?
Ich glaube, die Wahrheit liegt irgendwie in der Mitte. Also natürlich sind nicht alle Altsommerhäuser sind da irgendwie kulturaffin. Also das ist ja klar, da gibt es natürlich auch irgendwie Leute, die anders drauf sind und die irgendwie mehr bei sich bleiben. Ist ja eben klar. Aber es gibt eine Grundbereitschaft, habe ich den Eindruck, die Künstler so mitzunehmen. Also vielleicht ist es sogar eher so, die Künstler gehören irgendwie schon seit längerem zum Selbstbild Sommerhausens dazu. Die nimmt man so mit im Grunde und findet das ganz spannend, was die da immer so machen irgendwie.
Und es wird ja auch nach außen getragen. Ne?
Genau, und auch das hat eben die andere Seite eben auch noch, dass wenn es dann irgendwie Erfolg hat, dann erzeugt es auch Aufmerksamkeit und man, ja, ich glaube schon, dass man irgendwie auch gerne als Sommerhäuser gesehen wird. Man ist auch stolz drauf, Sommerhäuser zu sein. Also ich glaube, so das spielt irgendwie so eine Rolle. Und um das mal zu illustrieren, ne, wie hochgradig, also integrativ Sommerhausen schon lange ist, in meinem Nachbarturm, dem Blauen Turm in Sommerhausen, haben die beiden Schauspieler Kur und Urtel gewohnt, die irgendwann den Main runtergepaddelt sind in den 50ern oder was, zu zweit. Und sehen auch das schöne Ort hier, mal gucken, und dann war der Turm gerade leer, dann sind sie da rein. Ein schwules Schauspielerpaar, was da völlig selbstverständlich und für jeden erkennbar waren, die schwul, da gewohnt hat. Und die waren bestens integriert. Also das finde ich sehr bezeichnend für Sommerhausen. So funktioniert es da. Ja.
Ich selbst kenne und schätze Sommerhausen ja von Ausflügen, also mit der Familie, mit den Kindern, wenn man so will, als Tourist. Ja. Der jetzt nicht so die weiteste Anreise hat von Würzburg, aber wir gehen gerne mal wandern, da gibt es einen Schneckenweg. Ne?
Der geht bei mir am Turm vorbei.
Echt?
Ja, der steigt da hoch.
Da winkt man nächstes Mal rüber. Ja, der Anfang ist so ein bisschen steil, wenn man dann oben ist. Ja. Läuft man auch durch so eine Art Skulpturenpark.
Ja,
ne? Weihnachtszeit natürlich, Adventszeit, Weihnachtsmarkt von Sommerhausen, Kunst, handwerklich, schöne Sachen, so ein bisschen abseits von dem, was man sonst so kennt und sieht, hat eine eigene Atmosphäre.
Ja.
Aber Sie leben da jetzt ja tatsächlich seit 5 Jahren. Wie verändert denn das die Perspektive auf einen Ort, wenn man da jetzt eben lebt und den Alltag hat und andere Erfahrungen noch macht?
Ja. Ich glaube, ich muss mich wiederholen. Irgendwie gar nicht. Also oder echt, kaum. Ja? Es erstaunt mich selber ein bisschen. Ne?
Aber es spricht ja auch für den Ort.
Ja, es spricht.
Dass nicht so eine Entmystifizierung sozusagen stattfindet. Ja, so toll ist es hier auch nicht.
Eben.
Sondern es wird immer besser dann.
Also ja, sogar so. Ich meine, es nimmt ja jetzt im Grunde schon Form an. Das kann man ja kaum mehr glauben, wenn ich das hier so sage. Aber irgendwie ist es eher so. Gut, natürlich, man lernt dann auch Zeitgenossen kennen, die irgendwie anders gestrickt sind. Also die gibt es natürlich auch irgendwie so, wie es überall gibt, die man auf den ersten Blick, wenn man halt draufschaut, nach Sommerhausen von außen, natürlich nicht sofort kennenlernt. Dann wird es dann hier und da auch mal ein bisschen ruppig. Aber das ist grundsätzlich was ich bei der fränkischen Lebensart, ich meine, wie gesagt, ich komme ja irgendwie aus dem badisch oder alten kurpfälzischen Raum und war dann in Freiburg, wo alles ganz schön ist und nett ist und so weiter. Da bin ich nach Franken gekommen, da herrscht ein anderer Ton, da herrscht ein rauerer Wind irgendwie so. Auch diese Ehrlichkeit, dass man halt angeschnauzt wird auf Straßen und so weiter oder der Nachbar sagt irgendwie, über die Kinder herzieht, weil sie zu laut sind und so weiter. Aber das hat die Kehrseite, das ist wahnsinnig ehrlich. Es ist mir immer sehr ehrlich vorgekommen. Und ich habe immer die Erlaubnis für mich gefühlt, dann darf ich das auch. Wenn mir was stinkt, dann sage ich das auch. Genauso.
Ja, es hat ja auch den Vorteil, dass sich nicht so viele Sachen anstauen, ja, die dann irgendwie bei einer Auseinandersetzung sozusagen aus dem Petto geholt werden.
Ja,
und das und das und das, sondern da sind die Dinge sind dann da und dann wird es ausgefochten und dann ist aber auch weg.
Also irgendwie so einen Eindruck habe ich schon, ja. Also das anstauen muss ich da nicht viel irgendwie, ja.
Sind ja doch immer mal wieder Touristen auch in Sommerhausen,
doch,
also,
ja.
Die sich verirren. Im Sommer sind es mal mehr, im Winter auch. Sie wohnen ja jetzt mehr oder weniger mittendrin. Nervt das eigentlich auch mal?
Gar nicht.
Gar
null,
nicht.
Überhaupt nicht. Was natürlich wahrscheinlich auch mit der Ecke zusammenhängt, in der ich da wohne, was jetzt nicht am Haupt, also es ist nicht am Hauptverkehrs. Die Touristen, die da aufkreuzen, sind alle zu Fuß unterwegs. Die können gar nicht anders. Da gibt es keine Straße, die da lang führt. Und wenn die da am Grundstück, am Garten oder was vorbeilaufen, also ich habe immer nur nette Erfahrungen gemacht. Die gucken da in den Garten und so, man grüßt sich und so. Also ich find das klasse, ja.
Wir werden ja auch noch ein bisschen über Projekte sprechen, die Sie eben als Stadtschreiber in Sommerhausen initiiert haben, auch zusammen mit den Leuten da. Das ist ja Ihnen auch wichtig, dass Sie nicht da irgendwie an den Leuten vorbei, sondern Sie zapfen die ja regelrecht an.
So ist die Überlegung, ja.
Und Sie sind auch eine Art Kulturveranstalter in Sommerhausen. Es gibt so literarische Salons, da kann man jetzt auf Ihrer Internetseite auch die nächsten Termine schon angucken, wie offen waren da die Ohren, als Sie da um die Ecke gekommen sind mit der Idee, wir machen hier jetzt auch Literaturveranstaltungen und literarische Salons?
Ja, also zwei Dinge muss man dazu sagen. Es gibt eine Zeit vor und nach Corona, logischerweise. Mhm. Ja. Angefangen habe ich eben vor Corona mit so Literatur, auch mit Literaturtagen und habe da richtig losgelegt, mit einer Veranstaltungsreihe konzipiert und alles. Und da waren die Ohren sehr offen. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, da gibt es eine große Bereitschaft, so was Neues zu machen einfach. Im Grunde ist es so dieses Ding, die Künstler, die lassen wir mal machen. Das wird schon, die werden schon irgendwas machen da irgendwie so. Genau. Und da hatte ich das Gefühl, im Grunde habe ich jetzt die Erlaubnis, jede Art von Kultur zu machen, die ich gerne machen möchte. Wenn es irgendwie mit Literatur im weiteren Sinne zusammenhängt. Und dann kam Corona und hat das im Grunde alles zerschossen, obwohl ich wirklich schon Förderzusagen auch vom Staatsministerium hatte und so weiter. Und dann sind zwei Dinge passiert. Erstens mal, das Publikum hat sich irgendwie verändert durch die lange Abstinenz, glaube ich, die Vorhersagbarkeit hat abgenommen. Ich kann nicht mehr so richtig sagen, wer kommt eigentlich zu einer Veranstaltung und wer nicht.
Also wo vorher so ein Stamm war an Leuten, die immer aufgekreuzt sind.
Man wusste,
sind.
Wenn man das anbietet, da sitzen da irgendwie 50, 60, 70 Leute oder was. Und das weiß man plötzlich nicht mehr. Und das fand ich enorm verunsichernd. Und ich muss auch sagen, mir selber hat es auch ganz schön Körner gekostet, dieses Corona-Ding. Also die Maßnahmen vor allen Dingen. Corona selber auch, das war auch anstrengend, ich hatte auch Corona, aber auch die Maßnahmen, die so lange auch gingen und auch die Leute verunsichert haben und ich immer das Gefühl hatte, ich bin wie ein bildender Künstler, dem man das Werkzeug aus der Hand genommen hat und dem sagt, jetzt mach mal, irgendwie so. Also das war schon irgendwie auch persönlich, mental und so weiter, eine anstrengende Zeit, muss man sagen, ja. Und jetzt danach fange ich wieder langsam an und etabliere so ein paar Formate eben jetzt, ja.
Und das Schöne ist ja, man hat in Sommerhausen sozusagen dieses Gesamtkunstwerk des Ortes mit dem Ortsbild, mit dem kulinarischen und eben den Veranstaltungen, dass es da vielleicht ein wenig leichter ist, die Leute wieder herzulocken.
Ja, genau. Ich denke auch.
Habe die Ehre auf BR Heimat im Gespräch mit dem Sommerhäuser Stadtschreiber Markus Grimm und Heimat. Da sind wir eigentlich schon beim Thema von dieser Runde, weil das ist nämlich ein Begriff, mit dem sich der Theologe intensiv auseinandersetzt und der Autor in der Arbeit, Herr Grimm. Sie haben ja in Ihrer Anfangszeit als Stadtschreiber in Sommerhausen ein Projekt initiiert. Das hat sich ganz vielschichtig mit diesem Themenbündel Heimat befasst. Und wenn ich das richtig nachgelesen habe, war das im Rahmen von den ersten Sommerhäusern Literaturtagen. Da gab es zum Beispiel einen Zeitungsartikel, der mir gestern über den Weg gelaufen ist. Da ist von Gedankenspielen rund um Heimat die Rede, mit denen das Publikum sich beschäftigen kann. Worum ging es denn da genau?
Ja, also die initiale Idee war die, dass man einfach diesen Begriff Heimat, der ja aus irgendwelchen Gründen so, wie soll man sagen, im öffentlichen Diskurs irgendwie so problematisch ist. Ja. Heimat, das hat irgendwie dann irgendwie was Angestaubtes oder was im gefährlichen Fall sogar noch irgendwas Rechtes oder so, was nach meinem Gefühl halt überhaupt nicht stimmt. Das ist die Tatsache, dass bestimmte Begriffe von bestimmten Menschen missbräuchlich verwendet werden, heißt ja nicht, dass da plötzlich nichts mehr ist, dass der Begriff irgendwie plötzlich nicht mehr benutzt werden darf, sondern ich hatte irgendwie dann eher das Gefühl, man muss das Positive dran wieder finden. Und so habe ich halt geguckt, ob man verschiedene Sommerhäuser, Akteure einfach finden kann, die da irgendwie mit dem Thema umgehen und selber schon was geschrieben haben zu dem Thema. Zum Beispiel, dann entdeckt man plötzlich einen lokalen Autor, der da ein ehemaliger Banker ist und aber schon Bücher geschrieben hat und so weiter. Und dann habe ich so ein bisschen an die Kirchengemeinde angedockt, die Konfirmanden, mit denen haben wir das Thema so ein bisschen bearbeitet und die sind dann, ja, weil man hat natürlich jeder Jugendliche hat ja ein Handy. Und dachte ich, da kann man doch das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden und dann gehen die jetzt mal los und jeder hält fotografisch einfach mal fest, was für ihn jetzt die Heimat da eigentlich ausmacht. So. Und das war echt total spannend und interessant. Und dann gab es eigene Lesungen auch zu so ein bisschen lokalen Themen und so ein buntes Sammelsurium. Es gab einen Gesprächskreis, irgendwie so einen Nachmittag, wo man einfach mal ins Gespräch kommt drüber, was macht es für mich aus, Heimat. Und ich glaube, dass alle gemerkt haben, das ist ein Begriff, mit dem können wir sehr wohl was anfangen. Er ist überhaupt nicht fremd. Es geht nur darum, den wieder so ein bisschen die Wärme da zu entdecken, die da drin steckt, oder der Wärme zu trauen, die da drin steckt, weil wir Menschen alle irgendwie Heimat brauchen. Und das muss nicht unbedingt der Ort sein, wo wir geboren sind. Aber das ist irgendwie der Ort, wo uns das Herz aufgeht. Oder vielleicht ist es auch der Ort, ja, interessante Facette auch, wo wir mal begraben werden möchten. So irgendwie war es, ja. Also ich fand es, genau, das ist eines der Themen, die mich immer wieder so umtreiben auch. Was ist eigentlich Heimat?
Ja. Schön ist ja auch an dem Projekt, dass sie halt die Leute mitnehmen, ne?
Ja.
Und auch von den Leuten leben letztlich, von dem, jetzt ein kaltes Wort, von dem Material, was die Leute haben. Also einfach von den Geschichten, die sie Erfahrungen, die sie mitbringen.
Ja, ganz
und
genau.
Und ich denke, dass so auch eben durch dieses Zusammentun mit den Leuten vor Ort, dass die eben auch kapieren, was macht denn dieser Stadtschreiber eigentlich? Das ist ja was, was mich auch angeht, was mich direkt betrifft.
Ja.
Ich bin auch gefragt mit dem, was ich erfahren habe.
Ich bin gefragt und ich kann was sagen dazu. Ich kann was beitragen zu einem Thema.
Warum ist es Ihnen so wichtig, die Leute wirklich direkt zu adressieren und auch von deren Impulsen zu zehren?
Ja, warum ist das eigentlich so wichtig? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das fällt mir ganz schwer, das irgendwie so theoretisch zu beantworten.
Machen Sie es praktisch und mit
zum
Beispiel von den Leuten, die Sie da quasi an die Rampe gebracht haben bei diesem Projekt. Was waren da für Typen dabei?
Praktisch versucht zu machen, wird es am Ende doch theoretisch irgendwie. Ja, was waren da eben so ein ehemaliger Banker war dabei. Es ist eine Autorin dabei gewesen, die kürzlich verstorben ist, die in Würzburg einen Fotoladen hatte und nachts irgendwie Bücher geschrieben hat und Gedichte geschrieben hat oder eben diese ganzen Jugendlichen, die da irgendwie losgezogen sind. Und der Mensch ist doch ein soziales Wesen, halt. Wir leben doch zusammen und gerade die Vereinzelung des Menschen durch die, das ist ja auch, irgendwie auch total widersinnig ist. Ne? Wir erfinden da Medien, mit denen wir hochgradig komplex kommunizieren können auf allen möglichen Kanälen, nicht wahr? Und die Kommunikation beschränkt sich aber dann auf Bildschirmkommunikation. Mhm. Wir kommen nicht mehr richtig ins Gespräch. Wir sitzen nicht mehr an Tischen. Wir trinken nicht mehr zusammen Kaffee und quatschen dabei einfach so ins Blaue. Oder haben mal irgendein Großthema und jetzt gucken wir mal, was habt ihr so für Erfahrungen. Also dieses Zusammenleben mit anderen Menschen, das ist so irgendwie ein bisschen zu fördern. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass Kultur und speziell eben auch Literatur dann unglaublich guten Rahmen bildet, weil Literatur ist nichts anderes als geronnene Lebenserfahrung oder gestaltetes Leben irgendwie so. Und das kann mir helfen, wenn ich auf mein eigenes Leben schaue oder wenn ich mir so Dinge anschaue wie, was ist eigentlich Heimat? Dann kann mir Literatur helfen, kann mich bereichern und kann mich auch trösten. Also
ist ja auch eine schöne Art und Weise, diesen Posten des Stadtschreibers sozusagen mit Leben zu füllen und auszudeuten, dass es eben nicht derjenige ist, der in seinem Turm hockt, sozusagen im Elfenbeinturm, auch wenn er aus Sandstein gemacht ist und in sein Schneckenhäusle und dann da so vor sich hin poetisiert und bitte nicht gestört werden möchte, sondern im Gegenteil, sie scheint es ja so zu interpretieren. Ich meine, denk mal, die Arbeit im einsamen Dichterstübli gehört auch dazu.
Gibt's auch, ja klar.
Aber sie gehen eben raus und wollen irgendwie die Leute zusammenbringen.
Ja, genau. Also dieses Elfenbeintürmerne Ding, das ist nicht meins. Es gibt Leute, für die ist es richtig und stimmig und so weiter. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber ich will da nicht alleine da die ganze Zeit rumhocken. Und das ist auch schon der Hintergrund für meine ganzen Projekte im Grunde. Ich habe ja sehr viele lokalhistorische Projekte eben auch gemacht. Und es ist jedes Mal wieder eine wunderbare Erfahrung, wenn man dann von den Leuten, die aus Sommerhausen sind oder aus Ochsenfurt oder Eising oder was auch immer ich für Projekte gemacht habe, wenn die dann auf einen zukommen und sagen, das finden sie toll, dass sie ihre eigene Geschichte wieder, dass ich denen ihre Geschichte wieder gegeben habe und erzählt habe.
Und sie bewahren die dadurch ja auch vor dem Verschwinden. Ja,
das ist das eine. Und das andere ist, dass Menschen selber irgendwie das Gefühl haben, sie verbinden sich, sie können oder ich helfe ihnen, sagen wir mal so, sich mit Dingen zu verbinden, die da eigentlich sind und die man halt nicht mehr weiß. Und das hat sehr viel zu tun, natürlich mit Heimat, aber eben auch mit Identität. Also die Frage, wer bin ich, hängt mit der Geschichte zusammen. Ja.
Ein weiteres lokalhistorisches Thema, mit dem Sie sich auseinandergesetzt haben, das ist die Lebensgeschichte des Franz Daniel Pastorius. Seines Zeichens geboren in Sommerhausen, gestern nochmal nachgeguckt, 1651 müsste es gewesen sein.
Ich glaube, stimmt.
Ja, stimmt. Ja. Und das war wohl der erste deutsche Auswanderer, der amerikanischen Boden betreten hat. Da gibt es auch das Haus in der Ortsmitte, das Pastoriushaus.
Genau.
Und damit haben sie sich beschäftigt und der Titel des Buches, das entstanden ist, heißt Vom Suchen und Finden der Freiheit. Und Freiheit ist ein Thema, da könnten wir jetzt auch nochmal 2 Stunden drüber reden, weil das ist
bitte,
ein Thema, das ist auch zu Ihrem Lebensthema oder einem ihrer Lebensthemen geworden.
Ist so. Also das ist,
was fasziniert Sie an dem Begriff oder an diesem Phänomen der Freiheit?
Das ist auch so eine Sache. Ne? Es gibt ja so Dinge im Leben, von denen merkt man im Grunde erst im Nachhinein, das ist eigentlich ein Thema von mir oder so. Ich habe so im Rückblick auf die letzten paar Jahre gemerkt, dass jedes meiner Bücher eigentlich Freiheit im Titel führt oder im Titel führen könnte. Mhm. Ich glaube, warum mir das so wichtig ist, ist, jeder sucht Freiheit, aber es ist so wenig klar, was es eigentlich ist. Und ich glaube, das ist was, das muss man immer neu ausverhandeln oder ausloten. Das ist ein Ding, was gekommen ist, massiv gekommen ist mit dem Beginn der Neuzeit, glaube ich, so, dass wir Menschen uns klar wird, wir schütteln unsere Bevormundung jetzt mal ab. Wir sind selber diejenigen, die bestimmen. In weltlichen Dingen, da kommt dann irgendwann Revolution, revolutionäre Zeiten. Aber auch in geistlichen Dingen. Die Kirche sagt mir nicht alles, sondern ich muss anfangen, selber mir meine Bestimmung zu setzen, meine Inhalte, meine Werte und meine Ideale und so weiter. Und das ist schwer, weil man im Grunde plötzlich anfängt, so einen Freischwimmer zu machen. Aber das ist die Chance, die wir als Menschen haben und wir müssen es. Es führt kein Weg dran vorbei. Wir sind im Grunde genommen, da sind wir fast mal Existenzialisten, zur Freiheit auch verdammt. Es gibt nichts anderes. Wir müssen uns im Grunde genommen selber erfinden. Wir müssen selber bestimmen, wer wir sein wollen.
Er schreibt Romane, Novellen, Essays. Er bindet als Stadtschreiber von Sommerhausen die Menschen vor Ort in lokale Projekte ein, ganz konkret. Und bearbeitet eben lokalhistorische Themen. Wir haben es gerade schon angesprochen, Herr Grimm. Franz Daniel Pastorius, der erste deutsche Auswanderer aus Sommerhausen in die neue Welt über den großen Teich.
Ja.
ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, weil man könnte wahrscheinlich über die Lebensgeschichte von Pastorius alleine Sendung machen.
Ja.
Aber warum lohnt sich's gerade unter dem Aspekt Freiheit, diese Geschichte immer wieder zu erzählen und vom Verschwinden zu bewahren?
Ja, also, weil es praktisch ist, ne? Weil es im Grunde praktisch vormacht, was es heißen kann, auf die Suche nach der eigenen, auf die Suche nach dem eigenen Freiraum zu gehen, indem man sich selber und seine eigenen Ideale verwirklichen kann, von denen man den Eindruck hat, dass sie in der Umwelt, die man vorfindet, nicht gut realisierbar ist, sind. Also das ist die Zeit im Anschluss an den 30-jährigen Krieg und Europa ist total durcheinander, alles im Grunde noch im Chaos. Es ist auch gar nicht klar, in welche Richtung die Zukunft geht. Und da ist dann jemand, der aus tiefer Überzeugung, irgendwie so aus einer religiösen Überzeugung in dem Falle, sich sagt, ich möchte eigentlich eine neue Gesellschaft aufbauen. Ich möchte, dass die Gesellschaft anders aussieht, als sie bisher war. Und hier weiß ich nicht, wie das gehen soll. Also breche ich auf in die neue Welt. Mit der Konsequenz, dass er wirklich alles von Grund auf neu machen muss. Also Stadt gründen, sich selber ein Haus bauen, alles muss neu gemacht werden. Die ganze Gesellschaft wird eine ganze Gesellschaft wird im Grunde neu aufgesetzt. So. Und das finde ich äußerst faszinierend. Also die Konsequenz, mit der jemand dann so einer Idee nachgeht. Ich will damit nicht sagen, dass das Modell für jeden sein muss. Man muss nicht die ganze Welt neu schaffen für sich. Aber es kann der Weg sein. Ja. Und das muss man selber rausfinden, was der richtige ist.
Eine Welt, wenn ich jetzt mal so einen Übergang probiere,
ja,
in der sie sich auch tummeln, das ist die virtuelle Welt.
Ja.
Sozusagen. Sie sind klar vor Ort eingebunden, ganz konkret, körperlich, als Mensch, als Tunder. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. Aber sie treiben sich eben auch auf YouTube rum, zum Beispiel auf dem Videoportal, in den sozialen Medien. Haben da einen Kanal, der heißt Literatur ist Leben. Da empfehlen sie Bücher, die ihnen im besten Fall gut gefallen. Oder
genau. Es gibt nur solche.
Nur solche.
Ja,
keine Verrisse.
Keine Verrisse, ja.
Sehr angenehm.
Ja. Verrisse gibt es genug irgendwie. Ja.
Sie haben auch eine Schreibwerkstatt, heißt es. Da gibt es Tipps für Ihnen für gutes Erzählen.
Ja.
Was suchen und finden Sie denn in diesem speziellen Teil Ihrer Arbeit?
Freiheit.
Freiheit, das immer wieder. Ne?
Ja, irgendwie stimmt es schon. Also das ist geboren im Grunde genommen aus der Not, will ich doch irgendwie auch aus der Not, also aus der ersten Corona-Zeit im Grunde genommen, wo ich nicht mehr live auftreten konnte. Und ich irgendwie den Eindruck hatte, ja gut, also dann gucken wir doch mal, ob es andere Kanäle gibt, die man nutzen kann. Ich bin jetzt nicht so super digital affin auf die sozialen Medien irgendwie. Ich weiß auch nicht genau immer so, was ich davon halten soll. Aber ich denke, es kommt ja letztendlich auch darauf an, was ich da mache. Also ich kann ja, auch wenn ich von dem Medium, wenn ich das Medium heikel sehe oder so, kann ich darum versuchen, gute einfach Inhalte zu machen, die mich selber überzeugen würden. So kam es. Und nachdem ich ja vom Schreiben her komme, denke ich mache da einfach alles, was mir dazu einfällt.
Und
mache eben nur Empfehlungen für Bücher. Also schlechte Bücher empfehle ich ja einfach nicht. Aber verreisen muss ich da nichts sehen.
Und das ist eine Menge, was Ihnen einfällt. Es gibt ja auch so Reflexionen, also Videos, wo Sie
auch
ganz direkt einen quasi angucken aus dem Bildschirm raus.
Ja.
Und zum Beispiel über Freiheit reflektieren, 15 Minuten lang.
Gibt's auch, ja.
Auf wirklich faszinierende Art und Weise. Ist das eigentlich alles spontan oder ist es geskriptet und so gut rübergebracht, dass es ganz spontan und perfekt reflektiert wird?
Ist alles, genau, so ist es. Alles spontan, perfekt reflektiert. Nein, also
schon
normalerweise, das ist schon geskriptet. Es gibt so ein paar wenige Sachen, die sind geskriptet, weil ich dann den Eindruck habe, das muss irgendwie auf den Punkt sein. Und da darf ich jetzt nicht darum mehr andern. Die Literaturempfehlungen sind anders. Die leben davon, dass ich im Grunde so mehr so plaudere über so ein Buch und was mich da angefixt hat dran. Aber da gibt es eben so ein paar Sachen, die mehr so essayistisch sind, wo ich das Gefühl hatte, da sollen noch bestimmte Gedankengänge, die müssen irgendwie klar sein. So, und dann
oder gerade das Video über Freiheit, 15 Minuten, ich habe mir das gestern angeguckt.
Ja.
Das ist wirklich eindrucksvoll. Ich möchte jetzt hier nicht zu sehr in Honig ums Maul spielen, aber bitte, tut dir auch mal gut. Ne? Ja. Nee, aber es ist wirklich, ich habe mir gedacht, eigentlich müsste das zum Beispiel im Schulunterricht zum Einsatz kommen.
Gerne.
Hätte ich mir damals gewünscht. Guckt man sich ein Video an. 15 Minuten Reflexionen. Das ist ja auch nicht irgendwie hochtrabend, sondern sie bringt es ja total auf den Punkt mit Beispielen, auch was die Sprache betrifft. Das ist wirklich vom Hier und Jetzt und Alltagssprache. Und dann könnte man das als Anstoß nehmen und diskutieren. Also, jemand vom Kultusministerium zuhören sollte, wäre eine Idee. Ne?
Ja, bitte. Tun Sie sich keinen Zwang an.
Wäre Lehrer auch was für Sie gewesen? Also Pfarrer wird nichts, Lehrer vielleicht?
Ja, nee, tatsächlich nicht. Ganz interessant, ne? Man könnte sich denken, so fern ist es ja gar nicht voneinander. Nee, irgendwie nicht.
Warum nicht?
Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass Lehrer ihren Schülern Dinge aufnötigen müssen manchmal, weil es der Lehrplan vorschreibt oder auch weil es gut ist einfach, die Schüler aber eigentlich nicht wollen. Und irgendwie ist bei mir eher so der Grundsatz, die Leute sollen schon freiwillig da sein. Wenn sie da sind, dann kann ich ihnen auch was erzählen oder was mitteilen oder geben oder sonst was. Aber wer da kommt, das soll der frei entscheiden können. Und das kann so ein Schüler halt nicht. Ja.
Das sind wir wieder bei der Freiheit.
Das ist ja so ein komisches Ding, ne? Man merkt dann im Nachgang, hey Moment, das ist doch eigentlich immer schon mein Thema gewesen. Seltsam, ja.
Habe die Ehre, live aus Würzburg heute. Am Frühlingsanfang mit dem Stadtschreiber von Sommerhausen, mit Markus Grimm und Herr Grimm. Herr Stadtschreiber, sprechen wir mal im letzten Kapitel unserer Sendung mal über Ihr nächstes Kapitel. Mhm. Woran arbeiten Sie gerade? Gibt es da ein Buchprojekt oder ein Thema, was Sie gerade umtreibt?
Ja, tatsächlich, es gibt es ja. Und zwar ist ja nächstes Jahr 500 Jahre Gedenken an den Deutschen Bauernkrieg. Jubiläum kann man ja schlecht sagen, es ist ja jetzt nicht wirklich was zu feiern. Das nächste Buch- und Bühnenprojekt befasst sich damit. Und da bin ich jetzt im Grunde genommen auch schon, also gerade mit einem Roman bin ich schon mittendrin. Und danach wird eben noch eine kleine Bühnengeschichte entwickelt. Diesmal mit kleinem Ensemble, so wie es aussieht, die dann nächstes Jahr in Würzburg laufen wird, dieses Ereignis, damit es nicht vergessen wird. Also das ist eigentlich auch ein äußerst wichtiges Datum gewesen. Ja. Ja.
Es ist ja so, also Bauernkrieg, bei vielen kommen da irgendwelche Assoziationen oder gefährliches Halbwissen fliegt bei mir durcheinander.
Ja, bei mir war das auch.
Aber so ein bisschen stecken schon viele Geschichten und Anknüpfungspunkte an die heutige Zeit auch drin.
Ja,
natürlich.
Ja. Also erstmal ist das Ganze fängt ja schon damit an, dass im Grunde die Bezeichnung als Bauernkrieg schon mal irgendwie irreführend ist, weil natürlich haben sich da Bauern irgendwie auch zusammengerottet, aber es waren auch wahnsinnig viele Bürger dabei und es gab je nach Region auch Bergleute und im Grunde würde man eher von einem Bürgerkrieg besser sprechen. Mhm. Die Sieger, die nachher ja immer die Geschichte schreiben, die haben dann im Grunde genommen das Etikett da dran geklebt, naja, die Bauern haben halt da, sind aufgestanden und so weiter und wir haben denen auf die Mütze gegeben. In Wirklichkeit waren sehr viele daran beteiligt und die Bauern, die sogenannten, die dann in Haufen durch die Gegend gezogen sind, das betrifft den ganzen süddeutschen Raum, das geht bis nach Thüringen hoch, das ist auch Salzburger Land, Allgäu und so weiter, die waren äußerst friedlich. Es gab wirklich nur ganz wenige Punkte, wo man sagen kann, da wurde Gewalt angewendet und dann war das möglicherweise auch noch gar kriegsrechtlich irgendwie gedeckt, weil die waren im Krieg und den Krieg eröffnet hat der Schwäbische Bund. Das haben nicht die Bauern gemacht. Die Bauern haben sich immer wieder zusammengesetzt und haben Forderungskataloge aufgestellt und so weiter. Das kommt mir wie so ein typisch deutsches Revolutionsverhalten vor. Man setzt sich zusammen und reicht dann irgendwelche Anträge ein. Bei der 48er Revolution, 1848 ist es ähnlich gelaufen. Und so war das auch. Und irgendwann wurde es halt militärisch. Und dann hatten sie natürlich auf lange Sicht keine guten Karten. Wobei man sagen muss, sie waren sehr gut ausgerüstet. Sie hatten vor allen Dingen aber keine Pferde. Und das ist wahrscheinlich der entscheidende Punkt gewesen, was ihnen am Ende gefehlt hat. Ja.
Merkt man schon in dem, wie Sie drüber reden, dass Sie über diese Reinbuddelphase sind Sie schon raus.
Also ja.
Sie machen sich dann durch die Beschäftigung mit dem Thema auch selber zum Experten.
Ich versuche irgendwie möglichst zum Experten zu werden im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und vor allen Dingen versuche ich auf die Weise eben auch so ein Gefühl zu kriegen, eine Empfindung für die Zeit, läufte. Wie muss man sich vorstellen, dass das dass sich das Leben angefühlt hat für die Menschen da. Was wollten die? Was sind diese Ideale? Und dann merkt man sofort, donnerkeil, die Ideale, die kenne ich heute auch noch. Ja, also, ne?
Und dann ist man wieder im Jetzt.
Ja, das geht ganz leicht.
Das ist bestimmt auch, stellen wir es als Herausforderung vor, wenn man sich erstmal so viel drauf schafft an Wissen. Ist ja bei Journalisten auch nicht anders. Wenn, wenn ich mich jetzt mit dem Thema auseinandersetze, am Anfang weiß ich wenig, dann immer mehr.
Ja.
Und dann muss man ja aber wieder zurücktreten von dieser Fülle, um sozusagen auszuwählen, was ist denn eigentlich das Entscheidende? Wo steckt denn das große Ganze drin? In welchem Detail? In welcher Anekdote vielleicht?
Sie beschreiben das ziemlich so zutreffend, diesen nicht ganz leichten Vorgang, wie man das im Grunde wieder destilliert und wie man auch einen roten Faden findet oder eben das Detail findet, was erzählenswert ist und an dem irgendwas deutlich wird auch, was Aussage über den ganzen Vorgang, also in dem Fall den Bauernkrieg. So,
ja. Also dürfen wir uns auf was freuen nächstes Jahr?
Ja.
Haben wir geguckt, also zum Beispiel Thüringen hat ja auch eine eigene Landesausstellung zum Bauernkrieg. Ja. Vielleicht ergeben sich ja da auch Punkte wo, für Auftrittsmöglichkeiten oder wo man sie auch woanders erleben kann.
Ja, genau. Also da tatsächlich bin ich da schon auf der Suche und auch in Kontakt mit so verschiedenen Stellen. Also der süddeutsche Raum, das ist schon wichtig, sollte man schon irgendwie bespielen nach Möglichkeit. Ja.
Dann gehen wir nochmal nach Sommerhausen
und
machen den Leuten mal Lust da draußen abschließend. In den letzten zwei Minuten unserer Sendung. Wer noch nicht da war, warum sollte man nach Sommerhausen kommen? Weil man sie vor dem Turm erleben kann, mit der Kaffeetasse in der Hand.
Ja, weil ich im Sonnenschein vor dem Turm sitze.
Und sie dann anschmarren kann.
Ich bin jetzt aber nicht wirklich eine Attraktion in Sommerhausen, glaube ich. Also warum soll man da hin? Ja, weil es Sommerhausen ist. Mhm. Weil es was Künstlerisches hat, weil es Schönes, idyllisch ist, weil es was sowas, ja, so ein bestimmtes Fluidum hat. Genau, das Fluidum. Was auch wichtig ist, das muss man jetzt in den letzten anderthalb Minuten noch erzählen. Sommerhausen war eine evangelische Enklave im ansonsten katholischen Hochstift Würzburg, zusammen mit Winterhausen, war das immer evangelisch. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das macht irgendwas aus. Also das hat dieses Eigenständige, auch das Eigenwillige der Sommerhäuser irgendwie geprägt. Und vielleicht auch Toleranz. Ja, ringsum, man ist ja auf die Katholiken immer gestoßen, das war ja nicht vermeidbar. Mit denen muss man auch leben.
Und wenn man da jetzt hinkommt und am Flurasturm, heißt der, glaube ich, vorbeikommt, kann man da mal klopfen dann? Oder?
Man kann klopfen, es gibt sogar eine Klingel.
Ist die Frage, ob jemand aufmacht, oder?
Ja, klar, das ist wie bei jeder anderen Tür. Aber es gilt wahrscheinlich das biblische, klopft an und es wird euch aufgetan.
Wie lange haben Sie eigentlich den Turm gepachtet?
30 Jahre.
30 Jahre?
Ja. Also jetzt, es läuft ja langsam natürlich, die Zeit läuft ja, aber zunächst mal auf 30 Jahre, also bis ich dann irgendwie Anfang 80 bin oder so.
Ja. Wir haben ja jetzt die letzten zwei Stunden drüber gesprochen, wie es manchmal so kommt im Leben. Ne? Also Sie haben sich wahrscheinlich damals als junger Kerl in den 70ern in Mannheim nicht unbedingt gedacht, dass Sie mal im Turm in Sommerhausen landen als Stadtschreiber.
Nee.
Aber können Sie sich vorstellen, diese 30 Jahre voll auszuschöpfen im Sommerhäuser?
Ich kann mir das vorstellen, ja. Ist die Frage, ob sich das Leben das vorstellen kann. Weil es kommt einem manchmal was dazwischen oder so, aber ich kann mir das vorstellen, ja.
Heute ist ja nicht nur der Frühlingsanfang, sondern auch der Welttag des Glücks.
Ach, guck an, das wusste ich gar nicht.
Warum ist ein Sommerhausen abschließend ein guter Ort, um sein Glück zu finden?
Der Welttag des Glücks, das ist ja schön. Weil es, ja, jetzt muss man sich wiederholen, weil es schön ist, weil das Freiheit atmet.
So, und das waren sie jetzt, die zwei Stunden mit Markus Grimm.
Schon vorbei.
Schnell, fand ich auch. Dem Stadtschreiber von Sommerhausen. Herr Grimm, ich wünsche Ihnen alles Gute für alles,
was
Sie so tun. Ne? Also für das Bauernkriegprojekt zum Beispiel und noch vieles andere. Viele Entdeckungen in Sommerhausen.
Ja.
Viel Erfolg bei Ihrer Mission, die Geschichten vor dem Verschwinden zu bewahren.
Tja,
und behalten Sie Ihre Lust auf Neues, auf Überraschungen. Auf nicht Planbares. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und dieses Gespräch.
Danke Ihnen für diese wunderbaren zwei Stunden.